Zweite Chroniker 18 wollen wir gemeinsam lesen. So hatte Josaphat Reichtum und Ehre in Fülle, und er verschwägerte sich mit Ahab. Und nach Verlauf von einigen Jahren zog er zu Ahab nach Samaria hinab. Und Ahab schlachtete für ihn und für das Volk, das bei ihm war, Schafe und Rinder in Menge. Und er verleitete ihn, gegen Ramoth in Gilead hinaufzuziehen. Und Ahab, der König von Israel, sagte zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen? Da sprach zu ihm: Ich bin wie du, und mein Volk ist wie dein Volk. Ich ziehe mit dir in den Kampf. Und Josaphat sagte zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann, und er sagte zu ihnen: Sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich es lassen? Sie sagten: Zieh hinauf, und Gott wird es in die Hand des Königs geben. Aber Josaphat sagte: Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Da sagte der König von Israel zu Josaphat: Einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte, aber ich hasse ihn, denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern immer nur Böses. Es ist Micha, der Sohn des Jimla. Josaphat aber sagte: Der König spreche nicht so. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sagte: Hol schnell Micha, den Sohn des Jimla. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, und sie saßen auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria. Und alle Propheten weissagten vor ihnen, und Zedekia, der Sohn des Kenaan, machte sich eiserne Hörner und sagte: So spricht der Herr, mit denen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Ebenso weissagten alle Propheten, indem sie sagten: Zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und führe Israel zum Sieg. Der Herr hat es in die Hand des Königs gegeben. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte: Siehe, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Micha aber sagte: So wahr der Herr lebt, nur was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm: Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich es lassen? Da sagte er: Zieht hinauf und führt Israel zum Sieg, und sie werden in eure Hand gegeben werden. Der König aber sagte zu ihm: Wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest als nur Wahrheit? Da sagte er: Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Hirten, sie sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Da sagte der König Israel zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses? Und Micha sprach: Darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels zu seiner Rechten und zu seiner Linken stehen. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte: Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm: Womit? Da sagte er: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach: Du sollst ihn betören und wirst es auch können. Geh aus und mache so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Zedekia, der Sohn des Kenana, heran und schlug Micha auf die Backe und sagte: Auf welchem Weg ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Micha sagte: Siehe, du wirst es an jenem Tag sehen, wenn du von Zimmer zu Zimmer flüchtest, um dich zu verstecken. Da sagte der König von Israel: Nehmt Micha und führt ihn zurück zu Amon, dem obersten Stadt, und zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sagt: So spricht der König, setzt diesen ins Gefängnis und speist ihn mit Brot der Bedrängnis und mit Wasser der Bedrängnis, bis ich in Frieden zurückkomme. Micha aber sagte: Wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach: Hört es, ihr Völker alle. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, zogen hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sagte zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen, du aber lege deine königlichen Kleider an. So verkleidete sich der König von Israel und sie zogen in den Kampf. Der König von Aram aber hatte seinen Wagenführern befohlen: Ihr sollt weder gegen einen Geringen noch gegen einen Großen kämpfen, sondern gegen den König von Israel allein. Das geschah, als die Wagenführer Josaphat sahen, da sagten sie sich: Das ist der König von Israel. Und sie umringten ihn, um ihn anzugreifen. Da schrie Josaphat um Hilfe, und der Herr half ihm, und Gott lenkte sie von ihm ab. Und es geschah, als die Wagenführer sahen, dass er nicht der König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab. Und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen die Tragbänder des Panzers und den Panzer. Da sagte er zu seinem Wagenlenker: Wende um und bring mich aus der Schlacht heraus, denn ich bin schwer verwundet. Und der Kampf wurde heftig an jenem Tag. Und der König von Israel blieb aufrecht stehen in dem Wagen angesichts der Aramäer bis zum Abend. Und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Vormittag, für diese Vormittagsstunde. Wir danken dir, dass du unseren Bruder Heiko Grimmer jetzt noch rechtzeitig und wohlbehalten hierher gebracht hast. Und wir bitten nun dein Wort, dein Reden. Danken dir, dass du ein Stück Brot des Himmels heute Morgen uns brechen willst. Speise für den inneren Menschen. Und dass wir neu ausgerichtet werden hin zu dir, neu Licht und Orientierung für unser persönliches Leben erfahren, Trost, Ermutigung, aber auch Korrektur, wo es sein muss. Danke, dass du in deiner Liebe heute Morgen in unser Leben hineinreden willst und dass du es gut mit uns meinst. Und so nimm alles in deine Hand und drücke du dieser Stunde deinen Stempel auf. Gepriesen seist du. Amen.
Er schrie und der Herr half ihm. Eine alte Geschichte, eine Kampfesgeschichte, eine Betrugsgeschichte, eine Geschichte von Fehlern, Versagen und Scheitern. Und doch, es gilt, was der Petrus sagt: Was geschrieben ist, ist für uns geschrieben zur Lehre, zum Lernen, zur Ermahnung, dass wir Richtung bekommen. Das Alte Testament ist nicht nur so da auch in der Bibel, sondern das ist die Grundlage. Von dem her entfaltet sich das ganze Evangelium. Josaphat, Gott schafft Recht. Gott richtet in diesem Doppelsinn Gericht als Vergeltung und Gericht als Herrichten. Gut machen, schön machen, vollenden. Das ist die Grundlinie durchs ganze Alte Testament, wie Gott sein Volk unablässig herrichtet, vorbereitet auf das, was wir dann in Sacharja sehen und lesen, auf die Vollendung. Es ist eigentlich eine durchhaltende Treuegeschichte Gottes. Im Alten Testament steht nicht die Geschichte Israels, sondern die Geschichte Gottes mit diesem Volk. Auch und gerade dort, wo seine Beauftragten, die Könige zum Beispiel, versagen. Wir gehen drei Linien nach in diesem Kapitel. Erste Linie: in der Welt. Zweite Linie: nicht von der Welt. Und dritte Linie, ganz bei Jesus. In der Welt. Josaphat lebt in seiner Zeit, in seinem Volk, in seinen Umständen. Auch äußerlich gesegnet, große Reichtümer und Ehre. Das ist ja eine der Linien, gerade im Alten Testament, wo ein Mensch Gott vertraut. Da empfängt er auch seinen Shalom, seinen Segen. Im Neuen Testament weitet sich das aus. Wie heißt es im Epheserbrief? Er hat uns gesegnet mit himmlischen Gütern, in geistlichem Segen. Es geht nicht mehr nur auch um diesen zeitlichen Segen. Aber wer sich darauf konzentriert, der verfehlt die Spitze, wo dieser Segen hinzielt. Wir hören heute immer wieder aus verschiedenen Richtungen, sagen wir es einmal mit diesem abgekürzten Wort, vom Wohlstandsevangelium. Wer wirklich fromm ist, wer mit Jesus lebt, dem fehlt ja nichts. Der hat alles. Bis hin zu dieser Aussage, wenn du richtig glaubst, dann bleibst du gesund. Wirst nicht krank. Das ist alles diese Richtung, die konzentriert auf den äußeren Segen. Sicher, das ist auch ein Tun Jesu bis heute. Dass er durch hilft, durchträgt, ja Fülle gibt. Dieses kleine Büchlein, die Büchlein von Indien, bezeugen das in vielfacher Weise im Bereich der Gesundheit, der Heilung, der Hilfe. Er bringt durch. Aber wenn wir unsere Geschwister zum Beispiel in Indien ansehen, das ist kein Wohlstandsevangelium, sondern Christus sein in Indien bedeutet, ich lebe unter ständigem Druck. Allein von der Zahl her, wer Christ ist in Indien, der erfährt die Hilfe Jesu, ganz gewiss. Aber die indische Regierung tut sehr viel für ihre Bedürftigen, subventioniert. Und die meisten Christen, zum Beispiel in unserer Netanya-Kirche, weit über 80%, stammen von den Kastenlosen, den Dalits. Wenn solch ein Dalit in das Programm der Regierung kommt, dann bekommt er einen Waisenausweis, Waisenpass. Und mit dem kann er einkaufen. Zum Beispiel 1 Kilo Reis für 2 Rupien. Ein Minimalpreis. Wenn er Christ wird, sich taufen lässt, heißt das in Indien, dann wird ihm dieser Pass entzogen. Er muss das abgeben. Er kann immer noch Reis kaufen, selbstverständlich. Aber jetzt bezahlt er 22 Rupien. Das Elffache. Glaubt mir, gibt es keine Namenschristen. Da wird es jeden Tag bewährt. Jeden Tag. 2 Rupien oder 22. Wobei das Angebot immer bestehen bleibt, wenn solch ein Christ zum Beamten kommt und sagt, ich werde wieder Hindu. Er bekommt den Pass wieder. Da läuft ein Programm, ein Werbeprogramm der Regierung. Christsein, Jesus-Nachfolge, bewährt sich im Erleiden. Im Erleiden. Jesus hilft durch vieles Leiden. Aber die Grundlinie, wir müssen, sagt der Apostel Paulus ganz klar, durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Der Grund liegt an dem, sag's mal schlicht so, der äußere Segen ist viel wert, ist sehr viel wert. Aber er ist zeitlich, vergänglich. Auf kurze Zeit. Der wirkliche Segen, das, was uns der Herr geben will, ist ewig, nicht vergänglich, bleibend, wachsend, aufbauend. Niemand hat so oft und so deutlich von der Gefahr des Reichtums gesprochen wie Jesus. Josaphat hatte große Reichtümer. Hören wir jetzt Jesus dazu. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Der Reichtum ist ein ständiger Angriffspunkt des Satans. Je mehr sich unsere Zeit dem Ende nähert, umso deutlicher wird es werden. Ihr merkt heute alle Fragen. Es beginnt keine Tagesschau anders zur Zeit als mit der Finanzkrise. Es geht ums Geld. Und in Offenbarung 13 wird zum Beispiel von der christlichen Gemeinde, von denen, die an Jesus festhalten, gesagt, sie werden weder kaufen noch verkaufen können. Sie sind ausgegrenzt. Es geht ums Geld. Wisst ihr, das gilt auch im globalen Rahmen. Ich nehme diesen Text hinein, mit in unsere Zeit. Jetzt am Sonntag, dieser 10-jährige Gedenktag. Al-Qaida, der Osama bin Laden, sie haben nicht umsonst diese beiden Türme angegriffen und zum Einsturz gebracht. Das Symbol der westlichen Finanz- und Wirtschaftskraft, die diese ganze Welt dominiert hat, das hat sich in diesen 10 Jahren geändert. Heute sind wir zum Beispiel, wir Europäer, aber auch die Amerikaner, wir sind fast Bittsteller bei China. So hat sich das verschoben. So hat sich das verschoben. Was sich da abspielt, das ist nicht zuerst ein Kampf der Religionen, der Kulturen, Islam gegen Christentum, sicher das auch mit der westlichen Kultur und der islamischen Kultur, sicher das auch, sondern es ist ein Kampf um die, ich sag's mal ganz schlicht, um die Lebensmittel, ums Geld. Damals hat Bush zum Beispiel eine Nation übernommen von seinem Vorgänger Clinton mit einem riesigen Haushaltsüberschuss. Und jetzt an der empfindlichsten Stelle getroffen, hat er den großen Krieg gegen die Achse des Bösen ausgerufen und sein Volk hineingeführt in 2 Kriege, die das ganze Land ruiniert haben. Das Geld. Heute ist Amerika weit überschuldet. Es dreht sich um das. Da ist der Angriff. Josaphat ist ein frommer Mann. Er richtet sein Volk auf Gott aus. So wird es ja in Kapitel 17 ausdrücklich erzählt, dass Josaphat seine Boten ausgesandt hat, sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn mit sich, zogen in alle Städte und unterwiesen das Volk. Richtig, klasse. Josaphat geht auch die richtige Richtung. Er geht hinein in die Welt. Israel, das Nachbarreich. Dort wird nicht mehr Jahwe angebetet, sondern Baal und Asherah. Die gottlose Isebel hat ihre Götzen mitgebracht. Hier das fromme Juda und dort das gottlose Israel. Josaphat geht die richtige Richtung. Er zog hinab zu Ahab nach Israel. Das ist die Gottesrichtung, das ist die Jesusrichtung. Ich bin gekommen, zu den Gottlosen, Sünder zu suchen, kaputte Leute, die keine Möglichkeit mehr haben. Das ist die Jesusrichtung. Josaphat ist in der Jesusrichtung. So wie Jesus das ja als seine letzte große Aufmunterung und Einweisung zu seinen Jüngern sagt, geht hin in alle Welt. Hinein in die Welt. Und wer zu den Seinen sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wo wir als Gemeinde Jesu, wo wir unter uns bleiben, wo wir nicht diese Jesusrichtung haben, hinein in die Welt, da bleiben wir fruchtlos. Da geschieht nichts. Da ist es schön, bei einem Männertag auf der Langsteinbacher Höhe, wo man sich versteht und wo man miteinander Austausch hat und alles. Aber wenn das kein Dienstauftragsausrichtung ist, dann kommt nichts raus dabei. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn man ständig Salz zu Salz tut, das zieht dann langsam Wasser und es gibt, wir sagen im Schwäbischen, Salzbolle. Da kannst du nichts mehr damit machen. Viele Hauskreise, die sich so wohl fühlen, viele Gemeinschaften sind Bolle. Geht keine Wirtskraft mehr davon aus. Salz muss dorthin, wo es fault. Die Jesusrichtung. Ganz schlicht dieser Satz: Josaphat zog hinab nach Samaria zu Ahab. Dort gehört der Fromme hin, mitten in die Welt. Hast du in deinem Leben, ist das deine Grundrichtung, diese Jesusrichtung? Du bist vielleicht der Einzige in deiner Großfamilie. Alle anderen glauben nicht. Geh nicht zur Kirche, denen ist das Schnuppe. Die lachen sogar drüber. Was machst du? Ziehst du dich zurück? Oder hast du diese Richtung? Ein sehr frommer Mann, er hat noch 6 Geschwister, eine große Familie, sie wohnen alle an einem Ort. Er ist durch Jesus gegriffen, ist umgekehrt. Die anderen wollen nichts davon wissen. Er schottet sich ab. Ganz. Ja, da kommt nichts raus dabei. Er ist zu keinem Geburtstag seiner Geschwister gegangen. Zu keinem Familienfest. Hat sogar seinen Kindern verboten, dass sie dorthin gehen. Diese Jesusrichtung, treibt uns das oder isolieren wir uns? Gegenüber unseren Geschäftskollegen. Wir leben ja heute nicht mehr in einer Welt, wo man vom Evangelium ausgehen kann. Nicht, wir sind im Betrieb, wir sind nicht die großen Evangelisten und benutzen da die Arbeitszeit zu predigen. Nein, aber das, es sind ganz kleine Haken genügen oft. Zeichen setzen. Zeichen setzen. Spricht mich gestern ein Mann an, ich sage, Sie haben wunderschöne Äpfel. Ja, sagt er, dieses Jahr, da gibt es echt gut aus. Aber wissen Sie, da hat ein Baum steht brechend voll. Und in der Wiese daneben gibt es nichts. Frage ich ja, warum? Ja, sagt er, vielleicht hat es mit dem Bienenflug oder was weiß ich zu tun. Und ich sage so, der Herr, so ist es bei Menschen aber auch. Manche haben wirklich Frucht im Leben und bei anderen kommt nichts raus. Da muss man gar nicht groß weiterreden. Die kleinen Haken sind's. Aber dass uns die Richtung treibt, hinein in diese Welt, hin zu denen, die gottlos sind. Da ruft der Feuerwehrkommandant bei mir an. Herr Pfarrer, wir haben in 14 Tagen unser großes Feuerwehrfest. Können wir nicht, damit wir rechtzeitig anfangen können, den Gottesdienst drehen? Wir haben zwei Gottesdienste in unserem Ort in Dettingen. Der eine beginnt um 9:30 oben in der Siedlung und der andere um 10:30. Der dauert dann bis 11:30. Ja, sage ich, selbstverständlich, das können wir machen. Wir halten unten dieses Mal um 9:30, sind um 10:30 fertig, dann können Sie anfangen mit Musik und Schnitzel. Er bedankt sich, ist gut, dass wir so entgegenkommen. Gut, wir halten den Gottesdienst. Der Gottesdienst ist aus, die Kapelle beginnt zu spielen. Unsere Leute, die kommen alle aus der Kirche. Die Feuerwehr hat um die Kirche aufgebaut. Da ist ihr Magazin gleich daneben. Was machen unsere Leute? Ja, die gehen straks heim. Die gehen heim zu ihren Spätzle, Salat und Braten. Ja, sie gehören jetzt hierhin, dort, wo sich die Leute versammeln. Ich sage nicht, dass die Feuerwehr gottlos ist. Aber die, die normalerweise in diesem Umkreis jetzt ihr Feuerwehrfest sammeln, sind nicht die Kirchgänger, sondern die halten Abstand. Da gehören wir hin, ganz dringlich. Wir müssen ja dann nicht bis um 12:30 halbe trinken. Dass uns die Frau nach Hause führt, das ist nicht gemein. Aber dass wir da sitzen, mit den anderen reden. Der Weg hinein in diese Welt. Das erzeigt sich auch an unserem Tun. Oft geht der Zugang in diese Welt hinein, gar nicht zuerst durch Worte, sondern durch Tun. Ganz einfach, da ist es eher gewohnt, der parkt da auf der Straße, genau gegenüber der Ausfahrt vom Nachbar seiner Garage. Ist nichts dagegen zu sagen, steht kein Schild da und gar nichts. Aber er sieht, dass der Nachbar mit seinem Mercedes große Mühe hat, da immer rauszukommen. Es langt halt nicht ganz, er muss nochmal zurückstoßen und dann vorbei. Noch hat der Nachbar nichts gesagt, aber sein Gesicht wird schon finsterer, wenn man sich begegnet. Ja, was hindert mich daran, dass ich mein Auto an einen anderen Platz stelle? Ich muss dann halt 10 Meter weiter laufen. Das ist ein Türöffner. Der Nachbar sagt, danke, danke, dass Sie das gesehen haben. Jetzt ist ein Gespräch möglich. Nicht gleich, aber man begegnet sich auf einer ganz anderen Ebene. Die Taten, das, wie wir leben, dass wir das Wort ganz schlicht leben. Die Jesus-Richtung. Beides, die Werke. Bei Jesus heißt es auch in seiner Begegnung, er predigte und heilte. Seine Taten heilte Beziehungen immer wieder gesunden lassen. Gerade in der Nachbarschaft, gerade in der Familie. Auf Heilung aus sein, nicht auf Trennung. Jesu Taten waren Wundertaten. Noch einmal, in Indien, wie oft erleben wir das, dass Jesus eingreift, wirklich mit staunenden Wundern. Mit staunenden Wundern. Ich werde oft gefragt, ja, warum macht er das in Indien und bei uns nicht? Er macht das auch bei uns. Aber wir machen keine Propaganda damit. Er macht es und kann es bei uns sehr viel seltener, weil wir gar nicht wollen. Bei uns gibt es die AOK, die Gesundheitskasse, die ist dafür zuständig, nicht Jesus. Wer von uns Christen lebt und schon nach diesem schlichten biblischen Wort, ist jemand krank unter euch? Der suche sich den besten Professor, einen Spezialisten. Nein, ist jemand krank unter euch, der rufe zu sich die Ältesten. Unsere indischen Brüder und Schwestern, die indischen Menschen, die haben keine AOK. Die haben oft tagelange Fußmärsche, bis sie zu einem Arzt kommen. Die schreien zu Jesus und Jesus greift ein. Sie brauchen das. Darum ist das dort viel, viel mehr als bei uns. Aber diese Wunder, wisst ihr, das sind Türöffner. Türöffner. Das ist nicht das Evangelium selber. Das sind Türöffner. Da beginnt ein ganzes Dorf zu fragen, wenn solch ein hoffnungslos Kranker, wo sich die Zauberer und Dorfmagier Wochen, Monate lang bemüht haben, ihm zu helfen, und sie konnten es nicht. Und der Pastor kommt und betet mit den Gemeindeältesten und nach 2, 3 Tagen das ausführliche Gebet, der wirkliche Ruf, und der Kranke wird kerngesund wieder. Und im ganzen Dorf fängt man an zu fragen, was ist das für ein Gott, der solche Kraft hat? Ein Türöffner. In dieser Welt, Josef hat in der richtigen Richtung, er handelt auch richtig bei diesem Besuch, bei diesem Hineingehen. Der Ahab bezirkst ihn, er soll mit ihm in den Kampf ziehen. Josaphat sagt, erfrage doch das Wort des Herrn. Ist richtig. Bei allen Plänen. Erfrage doch das Wort des Herrn. Was sagt Gott dazu? Was ist sein Wille? Erstaunlich, in diesem gottlosen Israel, wo Baal und Asherah angebetet werden, die Staatsgottheiten praktisch sind, es gibt immer noch Jahwe-Propheten. Ahab kann 400 aufbieten, die da kommen. Aber sie sagen nicht mehr Jahwes Wort, sondern sie haben sich eingegliedert in die Welt. Sie sind falsche Propheten. Sie reden Eigenes, sie reden dem König nach dem Mund. Ein bitterer Vorgang. Aber nicht nur damals in Israel. Wir erleben das heute immer mehr. Kirche, die der Welt nach dem Mund redet. Pfarrer, der meint, er sei der Wirtschaftsexperte, das in seiner Predigt unterbringt. Politische Stellungnahmen. Eine EKD, ich will das ja nicht grundsätzlich verurteilen, aber es erschöpft sich in den letzten Jahren weithin das, was die EKD zu sagen hat, in Denkschriften zu Themen der Welt. Eine Kirche, die dem Menschen nach dem Mund redet, hat nichts mehr zu sagen. Wo wir nicht mehr das Evangelium sagen, da haben wir nichts zu sagen. Da haben wir nichts zu sagen. Die Richtung in die Welt hinein steht immer wieder unter dieser Versuchung, dass ich mich gleich mache. Josaphat, befrage doch den Herrn. Er hat sich nicht hineinziehen lassen, ja sogar die Unterscheidung der Geister. Er durchschaut das. Hier sind Menschen, Propheten, die sich ausgeben als Gottesboten und reden dem König nach dem Mund. Ist ein wirklicher Gotteszeuge da, fragt er. Die Unterscheidung der Geister, ganz wichtig. Wer redet hier? Und so wird Micha gerufen. Ein Prophet, der das klare Wort Gottes sagt. Er sagt ja selber, Micha sagte, Vers 13, so wahr Jahwe lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Das will ich reden. Einer, der unerschrocken in die Welt hineinredet, von der Ewigkeit her. Ahab hat es längst begriffen, er redet immer nur gegen mich. Er redet nicht nach dem Mund. Ein seltsamer Vorgang hier. Zunächst redet Micha tatsächlich nach dem Mund. Und er zeigt es auch. Das, was er da tut, das ist im Himmel beschlossen. Im Himmel beschlossen. Ich sah den Herr der Heerscharen sitzen und jetzt wird beraten, wie gehen wir mit dem Ahab um? Ahab mit seinem Willen. Er will auf jeden Fall, das ist sein Bestreben, sein Teilreich Israel zu einem Großreich machen. Deshalb zieht er gegen die Aramäer, gegen die Syrer. Gebietserweiterung, eine bestimmende Macht werden, das ist sein fester Wille. Und jetzt, Gott selber schickt einen Geist, der Falsches wirkt. Der Falsches wirkt. Der verstockt. Ahab mit seinem Willen. Jetzt verstockt ihn Gott. Das gleiche Vorgehen wie beim Pharao. Am Anfang heißt es, da verstockte der Pharao sein Herz. Und dann heißt es immer wieder, dann verstockte Gott das Herz des Pharao. Das heißt, er lässt ihm seinen Willen. Er lässt ihm seinen Willen. Verstockung ist kein zwangsweises Geschehen, sondern Verstockung ist, Gott lässt mir meinen Willen. Da verstockte Gott sein Herz. Er lässt ihm seinen Willen. Ahab geht willentlich, bewusst in sein Verderben. Der Micha sagt es ihm ja ganz klar. Er sagt es ihm ganz klar: Ich sah das ganze Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das wird misslingen. Aber Ahab lässt sich nicht davon abbringen. Verstockung eigentlich, das hebräische Wort hat die Grundbedeutung verkalken. Verkalken. Darf ich es nochmal an diesem Beispiel deutlich machen? Wenn ich morgens aufstehe, dann ist mein erster Gang zur Kaffeemaschine. Filter rein, Kaffeepulver rein, Wasser rein, Knopf gedrückt. Bis ich aus dem Bad komme, herrlicher, frisch gebrühter Kaffee. Klasse. So kann man den Tag beginnen. Zumindest ich. Einige Wochen später, Filtertüte rein, Kaffee rein, Wasser rein, Knopf gedrückt. Wenn ich aus dem Bad komme, dann läuft das noch durch. Ist erst ein Drittel. Muss mich gedulden. Aber schließlich gibt's guten Kaffee. Wieder einige Wochen später, Kaffeefilter rein, Pulver rein, Wasser rein, Knopf gedrückt, bis ich aus dem Bad komme, nix Kaffee, macht's. Ja, die Kaffeemaschine ist verkalkt, da läuft nix mehr durch. Verkalken, es gibt so viele Christen, die langsam aber sicher verkalken. Verstockung geschieht immer unter dem Wort Gottes. Kaffeepulver ist da, Wasser ist da, das Evangelium ist da, der Männertag ist da, alles klasse da, aber es läuft nicht weiter. Es läuft nicht weiter. Das ist Verstockung. Das ist Verstockung. Verstockung geschieht unter dem verkündigten Wort durch meinen Ungehorsam, weil ich nicht darauf höre, mich nicht verändern lasse, nicht zu neuem Handel komme. Gott lässt dem Ahab seinen Willen. So geht er mit seinem freien Willen in sein Verderben. Schlicht gesagt, sowohl in der Hölle wie im Himmel sind nur Freiwillige, keine Gezwungenen. In der Welt, hinein in die Welt. Jetzt zweitens nicht von der Welt. Ganz gewiss, Josaphat ist ein frommer Mann. Er richtet sich immer wieder ganz auf seinen Herrn aus, aber er geht auch seine eigenen Wege. Er hat die richtige Jesusrichtung. Aber er setzt eigensuchende Mittel ein. Das kleine Wörtlein, er hatte großen Reichtum und große Ehre, und er verschwägerte sich mit Ahab. Jetzt ist kein Abstand mehr möglich. Kein Abstand mehr möglich. Verschwägerte, jetzt gehört er zur Familie des gottlosen Königs. Er kann eigentlich im Grund gar nicht mehr widersprechen. Er hat sich ein Stück weit ausgeliefert. Natürlich, Josaphat hat sicher seine Motive dahinter. Dass er den Ahab vielleicht ändern will, oder was weiß ich, aber es ist jetzt kein Abstand mehr möglich. Jetzt sind so enge Bande, ich habe mich so weit, er hat sich so weit hineingegeben, dass er praktisch nicht mehr aussteigen kann. Die richtige Richtung, hinein in die Welt. Aber das Ich sende euch in die Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Das eigene aufgegeben. Paulus drückt es in Römer 12 so aus, dass ihr euch nicht mitprägen lasst, ins gleiche Schema hineingibt. Christen leben anders. Christen leben anders. Christen leben wiedergeboren, alternativ. Alternativ. In Indien zum Beispiel bei den christlichen Frauen ist das sofort deutlich. Diese Frauen, die tragen nicht den Dalit. Sieht man sofort. Die gehören nicht zu den Hindus, die leben alternativ. Es ist übrigens ein herrlicher Vorgang, wenn Evangelisation ist. Unsere Brüder laden immer so ein, ihr dürft alle kommen, laden sie die Christen ein. Aber nur ein Christ darf nur zur Evangelisation kommen, wenn er einen Nichtchristen mindestens mitbringt. Also du kannst immer davon ausgehen, in der Regel 50% derer, die jetzt da sitzen und hören, hören zum ersten Mal das Evangelium. Und wenn das so 5 Tage dauert am Anfang, da sieht man viele da sitzen. Wenn ich jetzt nur auf die Frauen schaue, die haben den Dalit. Am zweiten Tag, da lichten sich schon ein wenig die Reihen. Und am 5. Tag sind Frauen, die die Dalit tragen, in der Minderheit. So greift das Evangelium zu. Am Ende solch einer Evangelisationswoche haben wir Taufen oft mit mehr als 1000 Täuflingen. Christen leben alternativ. Und zwar gerade in diesen 3 großen Feldern, die diese Weltart prägen. Geld, Ehre, Sex. Da leben wir Christen anders. Geld, die Weltart ist die Sammelart. Ich sammle Geld. Ich brauche immer mehr. Sitzt unser kleiner Thomas da, der hat so ein großes Glas, und da hat er lauter Pfennige und so, und er hat es ausgeschüttet und jetzt tut er es wieder rein. Ich sage, ja Thomas, was machst du? Er sagt, Papa, ich sammle Geld. Gut, tun wir alle. Ich sammle Geld. Heute steht in der Zeitung, die Deutschen sind 17. Platz unter den reichsten Nationen im Privatvermögen. Wir sammeln Geld. Hat sich erhöht, der Durchschnittssammler hat heute über 60.000 Euro gesammelt. Das ist die Art der Welt, ich sammle. Die Jesusart, die Christusart, ich gebe. Beschreibt der Apostel Paulus, schaffet, dass ihr schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habet. Wir nennen ihn zum Oberschwaben. Das ist ja, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habt. Jetzt schreibt er aber weiter, auszuteilen und zu geben den Bedürftigen. So ist die Jesusart. Da leben wir anders. Ein Christ, der viel zu vererben hat, der hat nicht richtig gelebt. Der hat nicht richtig gelebt. Sag es deinen Kindern rechtzeitig. Du, ich bin kein Sammler für dich, ich bin ein Verteiler. Geld, Ehre, Ehre. Das ist das, was Menschen im Tiefsten antreibt. Möchte etwas sein, etwas gelten. Ich habe nichts gegen moderne Psychologie und Psychotherapie und was da alles gibt. Aber da sitzt oft ein entscheidender Punkt, wie begegne ich einem Menschen, der kaputt geht. Man sagt, man muss seinen Selbstwert steigern. Ein Mensch hat keinen Selbstwert. Ein Mensch hat einen Jesuswert. Ein Jesuswert ist was anderes. Ich habe das miterlebt, ganz hautnah. Ein Ehepaar, das wirklich in die Krise gekommen ist, und sie hat gesagt, ich traue mir nichts mehr zu, ich bin nichts mehr wert. Sie wurden zum Psychotherapeuten geschickt und der hat ihren Selbstwert entwickelt. Und dann hat sie sich scheiden lassen. Bin ich jetzt salopp gesagt, aber da sitzt eine große Gefahr. Wir Christen, wir suchen nicht unseren Selbstwert, sondern einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist die Grundlinie. Geld, Ehre, Sex. Und David erliegt dem, der große König David. Aber er zeigt uns auch, wie man alternativ lebt. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, da meint er diesen Davidsblick. Da meint er diesen Davidsblick. Dass ich diesen neuen Blick lerne, der nicht begehrt, sondern der geben will, der helfen will, der begleiten will. Auch und gerade im Bereich der Geschlechtlichkeit. Josef hat in der richtigen Richtung, aber er gibt sich selber ein ganzes Stück auf. Er bietet sich an. Ein schwieriger Satz. Ich bin wie du. Ich bin wie du. Nein, ich bin nicht wie du. Ich bin ein Jesusjünger und kann nicht so handeln. Manche sagen, ja, das sagt doch gerade der Paulus, ich bin wie du, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche. Mich kennt man nicht mehr. Ich sitze zur Feuerwehr und kipp mir so lang hinter die Binde, bis ich unter den Tisch falle. Ich bin wie du. Nein, was sagt der Paulus? Ich bin allen alles geworden, um zu gewinnen. Um zu gewinnen. Nicht mitzumachen, sondern herauszuziehen. Gemeinde Jesu lebt in dieser Welt als Fremdling. Von anderer Art. Von anderer Art. Merkt man das bei dir und mir? Merkt man das? Schon allein, wie wir Menschen begegnen, wir sind unterwegs, fahren in den Urlaub, die Kinder auf dem Rücksitz. Die freuen sich so und dann winken sie immer, den nachfolgenden Autos. Viele winken zurück und dann sagt der Michael, der Älteste, Papa, die sind keine Christen. Da sage ich, warum? Wir winken und die schauen immer so böse. Wie begegnen wir anderen Menschen? Wie begegnen wir ihnen? Prägt uns diese andere Art, die Jesusart. Fremdlinge in dieser Welt. Unsere indischen Christen, die Hindu-Partei, eine ganz sich ausbreitende Größe im heutigen Indien, propagiert: Jeder, der Christ ist, ist kein Inder. Ausgegrenzt. Die wollen so weit gehen, dass sie ihnen die Staatsbürgerschaft aberkennen. Jeder Hindu ist ein Inder, aber ein Christ ist kein Inder. Ausgegrenzt, Fremdling. Josaphat, ich bin wie du. Er lässt sich einspannen von Ahab in diesen Krieg gegen Syrien, in die Machtausdehnung. Das, was die Welt als Ziel hat, er übernimmt's. Er übernimmt's. Josaphat hat das klare Wort des Herrn durch Micha gehört und trotzdem heißt, und er zog mit hinauf. Er zog mit hinauf. Als der Ahab den Micha ins Gefängnis werfen lässt, Mensch, da hätte Josaphat aufstehen müssen und sagen: Ahab, bis hierher und nicht weiter. Ich diene Jahwe und er ist auch ein Jahwe-Diener. Er, das Wort des Herrn kommt von ihm, der gehört nicht ins Gefängnis. Er setzt sich nicht für den Verfolgten ein, er lässt das geschehen. Wir haben ja das hautnah miterlebt in unserer Netanya-Kirche, wie damals 2008 zehntausende Christen dort in Orissa vertrieben, verfolgt, Hunderte getötet wurden. Was das für ein ungeheuer exzessiver Angriff war. Damals hat die Welt geschwind aufgehorcht. Es kam sogar in den offiziellen Zeitungen, in der Stuttgarter Zeitung kam ein kleiner Artikel, wie schlimm das sei. Und dann war das alles wieder vergessen. Wir treten für diese Leute ein und bleiben dabei. In 2 Wochen werde ich wieder dort in Orissa sein. Schauen, wie ist die Situation jetzt? Wie ist unsere Hilfe angekommen? Es hat sich nicht viel geändert. Sie bleiben bis jetzt Rechtlose. Viele leben noch in Zelten, dürfen nicht zurück in ihre Dörfer. Wir versuchen zu helfen. Wir haben schon 3 christliche Dörfer angefangen, Land gekauft, ihnen mitgeholfen, dass sie Häuser bauen können, wieder Felder bestellen. Dass wir die verfolgte Gemeinde im Blick haben, gerade wir, wir hier in Deutschland, das ist wichtig. Ganz wichtig, dass wir das nicht unwidersprochen lassen, wenn da in Sendungen, zum Beispiel im Fernsehen und im Rundfunk, da gesagt wird zum Beispiel, die, wie viel waren es, 2 Mädchen dort im Jemen, die da getötet worden sind, das waren Fundamentalisten, die sind im Grund selber schuld. Das waren keine Fundamentalisten. Und das waren schlichte Jesuszeugen. Dass wir das richtig stellen. Ich habe selber mal ein Vierteljahr lang beim Rundfunk gearbeitet und habe das mitbekommen. Wisst ihr, wenn auf eine Sendung, ich sage das einmal so, auf eine normale Sendung eine Zuschrift kommt, ob jetzt kritisch oder positiv, dann zählt das wie für 10.000. Wird für 10.000-fach. Wenn zum Beispiel in eine Sendung, und wir haben das erlebt im Kirchenfunk, 100 Zuschriften kommen, dann reagiert die ganze Redaktion. Dann reagieren sie. Und ist bis heute sowohl beim Rundfunk wie beim Fernsehen so. Aber wir sitzen da, wir ärgern uns an. Ist ja blöd, was die machen. Das stimmt doch gar nicht. Und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Ist ja heute so einfach da mit diesen Apparaten. Wie heißt PC?
E-Mail. Eine E-Mail schicken.
Eine E-Mail. Geht innerhalb von 5 Minuten, noch so lange die Sendung läuft. Wir verwahren uns gegen diese Aussage. Das stimmt so nicht. Leute, das wird gehört. Josaphat kommt immer mehr hinein in den klaren Ungehorsam. Er geht mit Ahab, er zieht mit. Wie schreibt der Apostel, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Würde normalerweise für die Ehe ausgelegt, für die Verliebten. Das höre ich oft. Ja, wir sind jetzt zusammen und ich frage, ja, ist er denn gläubig? Nein, noch nicht, aber der wird. Der wird. Wisst ihr, was unsere Alten gesagt haben? Eher ersäuft die Katze im Bach als der Bach in der Katze. Zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Noch einmal, die Richtung ist gut. Josaphat hinein in das gottlose Israel. Aber jetzt lässt er sich ins Ziel einspannen. Wo du von Jesus schweigen musst, da hast du nichts mehr zu schaffen. Obwohl, ich will auch das ein wenig eingrenzen, eines der oft missbrauchten Worte, gerade von sehr frommen Leuten, von Pietisten, wenn man sie fragt, warum lebst du so abgeschottet? Man soll, so sagt doch der Herr Jesus, die Perle nicht vor die Säue werfen. Das ist eine schnelle Ausrede. Da gehört viel dazu, bis ich den anderen als Sau bezeichne. Was heißt denn das, die Perlen nicht vor die Säue werfen? Ich nenne einmal ganz schlichtes Kriterium, eigentlich zwei, wo mein Zeugnis nur auf Spott trifft. Nur auf Spott trifft. Und das zweite Kriterium, wo der andere ein klares, deutliches Nein sagt. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Vielleicht noch ein drittes dazu. Bleibe ich mal bei meinem Feuerwehrfest. Dort, wo der andere nicht mehr klar denken kann. Und Besoffenen kannst du nicht groß das Evangelium sagen oder leben. Das ist nicht unser Platz. Da habe ich zu schweigen, so wie Jesus in seinem ganzen Prozess, als er dort vor den frommen Israel steht, er trifft nur auf Spott. Und der hohe Priester sagt ein klares Nein. Da schweigt Jesus, da hat er nichts zu sagen. Aber ich sage es mal so, das kommt nicht oft in unserer Begegnung mit der Welt vor. Die Leute sind heute sehr, sehr aufmerksam, sehnsüchtig. Nach wirklichem Sinn, nach wirklichem überzeugendem Leben. In der Welt, nicht von der Welt, ganz mit Jesus. Josaphat wird ausgenützt. Brutal, wenn man sich das liest. Der Ahab sagt scheinheilig zu ihm, du kannst in deinen königlichen Gewändern in die Schlacht ziehen. Er tut so, wie wenn er ihm alle Ehre gibt. Und er selber verkleidet sich als einfacher Soldat. Er benutzt den Josaphat als Lockvogel, um sich selber zu schützen. Die Welt gibt keinen Dank, wenn ich mir ihr ausliefere. Sondern sie gebraucht zu brutal zu eigenem Vorteil. Kein Dank. Deutlichstes Beispiel: Jesus hängt am Kreuz. Wo sind sie nun eigentlich alle? Die Blinden, die er wenige Stunden vorher in Jericho geheilt hat. Wo ist der Lazarus, den er vom Tod auferweckt hat? Ist auch noch nicht lang her. Wo ist der, der 38 Jahre lang gelähmt war? Wo sind die jetzt? Keiner da. Keiner da. Und da stehen die unterm Kreuz, die Frommen, und jetzt kommt's. Er hat anderen geholfen. Das haben Sie wohl bemerkt. Der hat völlig anders gelebt. Er hat anderen geholfen. Das bestreiten Sie nicht. Jetzt helfe er sich selbst. Und dann wollen wir glauben. Das ist das Gesetz der Welt. Ich sorge für mich. Und dieser Jesus lebt das Gesetz Gottes. Und das heißt, ich gebe mich für dich. Das ist der Unterschied. Da liegt der entscheidende Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Mit diesem Wort zu sagen, in der Agape, sich hergeben, sich hingeben. Ein klein bisschen positiv gesagt jetzt vom Josaphat noch. Josaphat lässt sich ausnützen. Ich finde es eher dumm, was er macht, aber gut. Josaphat lässt sich ausnützen und es kostet ihn fast das Leben. Jesus lässt sich ausnützen und es kostet ihn das Leben. Warum sage ich das? Bei Josaphat heißt es, und er schrie laut. Jesus lässt sich ausnützen und es kostet ihn das Leben. Matthäus 27, 46, und er schrie laut. Höchste Not. Da ist Josaphat eine Vorlinie auf dieses Schreien am Kreuz. Wer die Agape lebt, wer sich hingibt für andere, wer die Jesusart lebt, der wird ausgenützt. Der wird ausgenützt. Es kostet etwas. Lass dich ausnützen in deiner Ehe. Lass dich ausnützen. Es kostet dich deine Bequemlichkeit. Aber so kannst du das leben. Ich gebe mich für dich in ganzen Kleinigkeiten. Ehen scheitern nicht an großen Dingen, Ehen scheitern am Kleinen. Lass dich ausnützen in deiner Familie, rechne nicht ständig mit dem Dank deiner Kinder. Lass dich ausnützen von deinem Nachbarn. Da habe ich einen wunderschönen Busch. Fliederbusch, der ist in den Jahren herrlich gewachsen, wunderbar, groß. Ich verstehe nicht viel von Büschen, aber ich habe ihn immer wieder abgezwickt und er hat wieder neu getrieben. Und jetzt kommt der Nachbar und sagt, der stört da, der hängt ganz rüber in mein Grundstück. Und außerdem, der ist jetzt so hoch, der nimmt meiner Terrasse die Sonne weg. Da sage ich, was wollen Sie? Erstens ist mein Grundstück. Zweitens, der Abstand stimmt auf einen Zentimeter zu Ihnen. Dass der so wächst, ist ein Geschenk. Ich sehe keinen Handlungsbedarf. Da gibt's Zoff. Ja, was mache ich? ich säge das ab. Die eine Hälfte, die darüber hängt, und noch ein bisschen mehr und gipfle den, jetzt sieht's blöd aus. Das ist so ein richtiger Krüppel. Aber wir können freundlich über den Zaun miteinander reden. Jetzt gibt er mir sogar gute Ratschläge, wie ich ihn pflegen soll. Es gibt ganz einfache Ratschläge zum Ausnutzen, wenn er zum Beispiel sagt, leiet gern. Leiet gern. In Israel ist das eine heikle Sache. Ja? Wenn du jemand was ausleihst im sechsten Jahr, im siebten Jahr verfällt's. Da sage ich ab dem fünften Jahr, sage ich, nee. Komm in 3 Jahren, dann haben wir länger Zeit. Nee, leiet gern. Verfällt. Lass dich ausnützen. Aber so gewinnst du Zugang zum anderen. Er schrie laut. Das hebräische Wort, es wird sonst benutzt, wenn es donnert. Also das muss schon ein Schrei gewesen sein. Am Kreuz und hier bei Josaphat. Es heißt im Grunde, ich selber kann jetzt gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Nachdem, dass Jesus seinen ganzen Schmerz, sein ganzes Elend, seine ganze Not herausgeschrien hat, da fasst er es nochmal in Worte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist die Jesus-Art. Petrus macht es ganz einfach, 1. Petrus 2, der nicht widerschalt, als er gescholten war. Der nicht drohte, da er litt. Er stellt es dem anheim, der Recht richtet. Deshalb beschreibt die Bergpredigt, das sind keine Aufgaben, sondern das ist die Jesusart. Vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem. Liebet eure Feinde, gebt euch hin, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Hier heißt es dann, der Herr half ihm. Gott wandte sie von ihm weg. Als sie sahen, dass es nicht der König Israels war, wandten sie sich von ihm ab. Sie wenden sich ab. Das Wort, das hier steht, wird eigentlich normalerweise mit Buße tun übersetzt. Es kommt zur Umkehr. Kommt zur Umkehr, Schub. Neuer Schub. Lassen wir es mal mit dem, wie es hier steht. Gott lässt auch den eigen Wege gehenden, den verführten Josaphat nicht los. Großer Trost für uns alle. Großer Trost. Auch in unseren eigenen Wegen. Der Herr Jesus lässt uns nicht los. Er geht uns immer und immer wieder nach. Auch wo wir in der Jesusbewegung in die Welt hineingehen und uns dort zu verlieren drohen. Heute Nachmittag sehen wir, wie dieser zurückgeholte Josaphat dann handelt. Amen. Betest du noch mit uns? Herr Jesus, danke, dass in deiner Bibel so steht. Das sind ja keine Heldengeschichten. Der Josaphat, das war ein Schlingel. Er auf der einen Seite ganz fromm und dann hat er doch ganz Eigenes gesucht. Da sind wir auch. Wir sitzen jetzt ganz fromm hier. Es gibt so vieles, was unser Leben in andere Richtung treibt, was wir auch im Geheimen tun, wo wir Welt sind. Danke, wir dürfen hören, wo diese Gefährdungen liegen. Öffne jedem von uns persönlich die Augen. Und danke, du siehst uns, du lässt nicht los. Du wirkst in uns auch diese Umkehr, Hinkehr zu dir. Das ist nicht dein Hauptbestreben, zu richten, abzuurteilen, vernichten, kaputt machen. Du willst uns herrichten, zubereiten. Du willst uns gebrauchen, dass wir uns und diese Welt sich verändert zu dir hin. Danke dafür. Dazu benütze auch diese Tage. Amen.